Das ist auch etwas, was ich jedem möchte mitgeben möchte, dass es wichtig ist, dass wir auch unsere Trauer vor den Kindern zulassen, weil wir sind Vorbilder für die Kinder. Und dort drinnen können wir sie auch unterstützen, welche Trauerform das sie haben. Das ist ja nicht immer über Tränen, das kann auch über andere Wege sein, wie sie ihre Trauer zum Ausdruck bringen.
Wenn Kinder trauern und die Welt nicht mehr verstehen, das ist dann, wenn die Welt von den Worten zu klein ist. Die Petra Wocka und Dominik Dreier sind zwei Familien- und Kindertrauerbegleiterinnen. Sie arbeiten viel mit Kindern und erzählen von ihren Erfahrungen und was ein Kind in so einer schweren Situation braucht und was es eben gerade nicht braucht. Los mal, das ist der Podcast von der Basler Zeitung. Mein Name ist René Häfliger und ich habe das Glück, noch nie in so einer Ausnahmesituation zu sein. Und schon gar nicht als Kind. Anders ist das bei der Dominik Dreier. Sie hilft nicht nur Menschen bei der Verarbeitung von Schicksalsschlägen, sondern sie hat selber auch etwas vom Schlimmsten erlebt, was einem passieren kann. Sie hat ihre Tochter bei einem Unfall verloren. Frau Dreier, was hat das gemacht mit Ihnen?
Ganz klar und deutlich, das hat mir die Welt auf den Kopf gestellt. Es war eine riesige Schocksituation für uns, für die ganze Familie, nicht nur für mich. Es hat uns den Boden weggezogen. Wir mussten wieder lernen, neue Fuß zu fassen.
Was haben Sie für eigene Erfahrungen gemacht mit Schicksalsschlägen, Frau Wocka?
Ich war sehr jung, als meine Mama verstorben ist. 2 Jahre später ist mein Vater verstorben und ich bin sehr weit mit meinen Geschwistern auseinander. Die sind 12 und 14 Jahre jünger und ich habe dann quasi zum Teil Mama-Ersatz sein dürfen müssen und war trotzdem in meiner persönlichen Trauer gefordert mit dem Verlust von meinen Eltern.
Raffaele Portmann, was ist du für ein Umgang mit Schicksalsschlägen?
Ich bin auf diese Art noch nie betroffen gewesen, Gott sei Dank. Aber ich habe doch auch schon tragische Situationen mitbekommen. Also ich merke auch gerade, dass die Frage mich emotional macht. Weil selbst wenn man selber nicht so prima betroffen ist, merkt man einfach, dass es wirklich die Welt auf den Kopf stellt und das Leben geht halt trotzdem weiter. Und wir haben irgendwie so keinen Umgang mit dieser Trauer. Was haben Sie das Gefühl, Frau Wocka, Frau Dreier, wie geht die Gesellschaft mit Trauer um?
Meiner Meinung nach geht die Gesellschaft nicht offen damit um. Die Gesellschaft geht im Versteckten damit um. Man möchte nicht zeigen, dass man Trauergefühl hat. Man möchte nicht zeigen, dass es einem zu Tränen berührt. Man möchte stark sein. In der heutigen Zeit wird Stärke gefordert. In der heutigen Zeit wird Geschwindigkeit gefordert. Man hat nicht mehr die Zeit zur Verfügung, dass man sich dem Trauergefühl und dem Verlust und das, was alles mit einem macht, mit dem Körper, mit dem Herz, mit den Emotionen, man kann sich dem nicht mehr in einem Freiraum hingeben. Man muss es fast wegdrücken, damit man im Arbeitsalltag auch wieder funktionieren kann. Männer müssen arbeiten gehen, um ihre Familie zu ernähren. Ja. Man darf die Emotionen nicht freien Lauf lassen.
Ja, und ich denke, wir haben von klein auf wie nicht gelernt, wie umzugehen mit so Verlustsituationen. Und das überfordert dann die Menschen auch im Umgang mit anderen, die in Trauersituationen drin sind. Und dann ist es einfacher, versuchen auszuweichen, wie auf jemanden zuzugehen, der in dieser Trauer drin ist.
Jetzt sind Sie beide mit dieser Trauer hart konfrontiert worden, schon jünger oder später auch im Leben, und haben dem nicht mehr einfach ausweichen oder das einfach wegdrücken. Ist das gewesen, was Sie beide auf den Weg gebracht hat, den andere wollen zu begleiten?
Also bei mir ist es ganz sicher der Weg gewesen, ja. Also ich habe selber, oder wir als Familie, haben selber die Trauerbegleitung in Anspruch genommen, weil wir wie gewusst haben, wir schaffen den Weg nicht allein, wir brauchen fachliche Hilfe. Wir haben dort eine wunderbare Trauerbegleiterin kennengelernt, die uns über mehrere Jahre begleitet hat, ganz achtsam. Und dort drin habe ich wie einfach auch angefangen lernen, verstehen, begreifen und auch fühlen, was das bedeutet, aufs Leben auszusehen. Und wie wichtig dass es einfach auch ist, um Kinder zu sehen in ihrer Trauer, sie wahrzunehmen dort drin. Und dass jeder eine andere Umgangsform hat mit der Trauer. Einfach ja, das Verständnis anders dürfen, selber zu entwickeln und zu erfahren und zu erfüllen.
Wie sagt man dem mein Kind, dass jemand gestorben ist?
Mit klaren, deutlichen, altersgerechten Worten. Sicher keine Verklausulierungen, Verschönigungen. So ein Wort wie, der Großpapi ist eingeschlafen, auf gar keinen Fall, weil aus dem resultiert, je nachdem, dass die Kinder plötzlich Schlafschwierigkeiten haben und nicht mehr einschlafen möchten, weil sie dann denken, sie sind nachher auch tot und kommen nicht mehr zurück. Sondern die Worte, wo man benutzt, wie auch mit Erwachsenen, der Opa ist verstorben, und nur so weit Erklärungen gibt, wie das Kind das Bedürfnis hat zum Nachfragen. Also auch nicht zu viel Informationen auf einmal, dass es dann nachher überfordert ist. Kinder stellen sehr gute Fragen. Und wenn man auf die Frage vom Kind eingeht, dann läuft das Gespräch, wie man das erklärt, fast von selber. Also nicht mit erwachsenen Gedanken in ein Gespräch gehen, sondern ins Fühlen vom Kind und im Kind dann auch die Antworten so geben.
Aber es ist ja noch verrückt, wie wenn man im Kind etwas erklären, was man selber nicht versteht. Zum Beispiel die Frage, was ist nach dem Tod, wo ist jetzt der Grosspapi?
Ich denke, dort ist es ja auch wichtig, dass jeder für sich wie, sich überlegt, wo für mich ist es jetzt, wo ist die Seele? Wie bin ich verbunden mit dieser Seele? Und ich denke, dort drinnen können wir die Kinder schon auch unterstützen, mit ihnen zusammen herauszufinden, was sie für Gedanken haben, für Gefühle. Wo ist jetzt der Grosspapi? Oder wo ist meine Schwester oder mein Bruder? Und dass man sie wieder drinnen auch darf fördern darf. Dass es ja auch hier, es braucht ja nicht immer eine endgültige Antwort, aber dass man ihnen wie auch die Inspiration darf so mit auf den Weg geben, dass sie sich selber können Bilder und Orte erschaffen, wo das für sie die Person, die sie vermissen, ist. Das kann auch sein, dass sie das auf ein Blatt malen und ein Bild machen daraus raus.
Jetzt sind in solchen Situationen ja meistens nicht nur die Kinder betroffen, sondern ein ganzes Familiensystem. Als Eltern, wie geht man mit der eigenen Trauer um, wenn man sich muss Gedanken machen darum, dass man das Kind dann nicht falsch beeinflusst? Wie kann man der eigenen Trauer trotzdem Platz geben?
Dort ist für uns, also ich gehe jetzt hier ganz fest auf unsere Situation aus, ganz wichtig war, dass wir uns nicht verstecken. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich jedem möchte mitgeben möchte, dass es wichtig ist, dass wir auch unsere Trauer vor den Kindern zulassen, weil wir sind Vorbilder für die Kinder. Und dort drin können wir sie auch unterstützen, welche Trauerform das sie haben. Das ist ja nicht immer über Tränen, das kann auch über andere Wege sein, wie sie ihre Trauer zum Ausdruck bringen. Und sie dann dort drin zu unterstützen und abzuholen.
Welche Phase von der Trauer, da laufen denn Kinder? Und wo ist der Unterschied zu den Erwachsenen?
Wir sind nicht so Unterstützer von der Phase. Wir versuchen wirklich einfach jeden Erwachsenen, so wie jedes Kind, dort abzuholen, was ist. Und gehen nicht so nach einer Theorie vor oder nach den verschiedenen Phasen. Weil ich denke, das ist wieder so eine krasse Unterteilung. Und ist dann auch eine Unterteilung, wo sich die Menschen immer wieder versuchen, daran zu orientieren. Und sich vielleicht dann auch hinterfragen, wenn sie dann je nachdem nicht in dieser Phase sind, wo sie gemeint haben, dass sie siegen. Also wir arbeiten nicht auf diesem Weg.
Ich glaube, die Formulierung, oder nicht, ich denke, die Formulierung von dem Wort wellenartige Trauersituation ist ein schöneres Bild als das Wort Phase, also für uns. Weil mit Welle kann man auch den Kindern erklären, dass es manchmal größere Wellen gibt und manchmal sind die Wellen ganz sanft und wir versuchen, genau mit diesen Wellen mitzugehen. Dass Traurigkeit mal stärker ist, dass sie mal schwächer ist, dass es vielleicht auch mal wie ganz sanft ist, dass man sie fast gar nicht spürt. Kinder brauchen sehr bildliche Erklärungen. Und wenn wir den Kindern das in bildlicher Form erklären, mit der Welle, dass je nachdem, wenn es ganz fest ist, dass man vielleicht auch mal von der Luftmatratze runterfällt, dass es aber gut ist, dass man eine Luftmatratze hat, wo man sich kann dran heben, wo man ein Stück Sicherheit hat. Da kann man auch ein Kind fragen, was ist denn für dich denn die Sicherheit, wenn das jetzt eine Luftmatratze nicht gerade wäre? So. Und anhand von deinem bildlichen Beispiel, wo die Eltern ja auch mithören oder Angehörige, ist es auch für die Eltern wie anders anzunehmen. Sie können auch in die Bilder eintauchen, als in das Wort Phase. Weil in einer Welle sind alle Phasen drin. Das, meiner Meinung nach kann man es eben nicht unterteilen.
Und es ist sicher schon auch so, dass sie teilt, dass die Wellen weniger stark und weniger oft werden.
Ich denke, der Wellengang verändert sich ja. Die Wellen sind nicht mehr gleich eng aufeinander. Sie kommen immer wieder, aber es ist nicht mehr Sturm an Sturm, wo das ganze Boot wieder umkippt oder die Luftmatratze.
Jetzt sind Kinder ja noch weniger geprägt von diesen gesellschaftlichen Normen, dass man zum Beispiel stark sein muss und nicht dran zeigen darf. Haben Sie das Gefühl, dass Kinder einen natürlicheren Umgang haben mit der Trauer oder vielleicht sogar einen besseren?
Also ich bin überzeugt davon, dass Kinder ganz einen natürlichen Umgang haben mit der Trauer und mit ihren Gefühlen zum Ausdruck bringen im Allgemeinen. Ich denke, es sind wir Erwachsene, die sie zwischendurch hier wie ein Stück weit auch hemmen, über gewisse Gefühle zu reden. Was sie dann selber dann auch hemmt, mit der Zeit oder mit dem Grösserwerden, ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg, wenn wir von Anfang an den Gefühlen der Kinder den Raum geben und die nicht versuchen zu unterbinden.
Was ist der entscheidendste Faktor, dass ein Kind so eine Trauersituation gut übersteht und auch verarbeiten kann?
Ehrlichkeit und mit Einbeziehen in alles. In alles. Kinder merken sofort, wenn man was von ihnen versteckt, wenn man es verheimlicht. Das gibt eine ganz ungute Stimmung und Kinder sind so sensibel, sie merken es. Und dann machen sie sich ihre eigenen Gedanken und denken, oh, was ist da, irgendwie ist komisch. Und die komische Stimmung bezieht sie dann auf sich. Mein Oberstes ist immer Ehrlichkeit und mit Einbeziehen, auch wenn man darüber spricht, dass man traurig ist oder auch wenn man muss darüber sprechen, dass man einen Sarg muss kaufen. Worte, die uns Erwachsenen sehr schwer fallen. Und wenn es uns schwer fällt, dann merken das die Kinder und dann kriegen sie selber auch nicht den Umgang. Aber ein Kind, das noch nie gehört hat, dass es einen Sarg gibt, hat gar keine Interpretation zum Sarg. Die Interpretation macht es durch uns Erwachsene. Und deshalb wird Beantwortung Ehrlichkeit mit einbeziehen und auch Trost spenden und auch zeigen, dass es einem selber traurig macht und dass es schwierig ist, mit dem umzugehen, aber dass es sein darf, dass das dazugehört.
Jetzt ist es so, dass bei den Erwachsenen das Zuhören sehr ein wichtiger Faktor ist. Es können angehört werden, es können abladen, es können erzählen. Ist das ein bisschen ein Unterschied zu einem Kind, weil das Kind vielleicht vor allem Fragen hat?
Ja, und ich denke, der Ansatz ist vielleicht auch mehr über den kreativen Weg. Also, dass wir vielleicht gemeinsam in ein Bilderbuch mit dieser Thematik anschauen und anhand der Bilder entstehen nachher Fragen. Und auch wir in der Trauerbegleitung selber können wie herausfinden, welchen Wissensstand hat als Kind und können so dann auch nochmal anders mit dem Kind über das Ganze reden. Oder wir gehen mit den Kindern in den Wald und gehen über ein Spiel ins Gespräch. Oder wir bauen zusammen eine Hütte und gehen über das Hüttenbauen ins Gespräch. Und so ist es so ein Wechselspiel zwischen zwischen dem Spielen, zwischen dem Erklären, Erzählen und dem Kind, das immer wieder neu darf, die Fragen dazu stellen oder Gedanken äußern.
Jetzt haben wir es schon davon gehabt, wie man darüber redet, wenn jemand gestorben ist im Leben von einem Kind. Wie redet man dann aber über das Thema Tod allgemein, vielleicht auch schon bevor jemand gestorben ist? Ist das anrotsam?
Absolut. Es fängt schon darüber an, wenn ich Mamis mit ihren Kindern beobachte, wenn ein toter Regenwurm auf der Straße liegt und dann sagt die Mami, nein, geh weg, ist grusig. Und nein, nimm einen Stock und untersuch mal den toten Regenwurm. Was heißt denn, der ist tot? Das heißt, der Körper bewegt sich nicht mehr, er ist vielleicht kalt, sieht ganz anders aus. Anhand von dem schon erkläre, dass unser Körper eine Hülle ist, eine Schutzhülle für unsere Organe. Und auf dem Weg einen natürlichen Umgang mit dem Thema Tod zu finden. Das ist eine sehr gute Frage, das ist ganz arg wichtig, dass man von Anfang an eben nicht sagt, es ist I oder es ist Tabu, sondern mit einbezieht. Und auch die Traurigkeit drüber, also auch Traurigkeit über ein Haustier, wo stirbt, der Trauer wirklich freien Raum lassen und nicht absprechen und sagen, ja, jetzt ist wieder gut oder sogar ein neues Haustier kaufen, auf gar keinen Fall, sondern die Trauer ausleben darf. Auch wenn es nach 3-4 Wochen plötzlich wieder weint, weil es einem in Sinn kommt. Ja, also von vornherein mit einbeziehen.
Und ich denke, es dürfen auch schon von Anfang an Bilderbücher, da gibt es ja auch ganz viele verschiedene, die das Thema immer wieder integrieren. Dürfen Bilderbücher auch in der Familie inne sein, wo es genau um diese Themen schon geht, ohne dass schon ein grösserer Verlust stattgefunden hat?
Wenn jetzt so ein Kind erwachsen wird, das das eben nicht so hat dürfen bearbeiten, was kann das für langfristige Folgen haben für einen Menschen?
Ich denke, da gibt es ganz unterschiedliche Formen, aber es ist sicher so, dass gestellte Gefühle auf irgendeinem Weg einen Ausdruck suchen. Das kann in Form von Schlafstörungen sein, Angstzuständen, dann Vergiftungsängste, Panikattacken, Verlustängste, bis zu Gewaltausbrüchen sich selber gegenüber oder anderen gegenüber. Also ich denke, die zurückhaltende Trauer, die sucht ihren Weg vielleicht dann einfach über ein anderes Gefühl, vielleicht über die Wut, über einen Wutausbruch.
Oftmals macht man sich ja auch ein Schuldgefühl, gerade als Erwachsene vor allem. Ist das bei den Kindern zum Teil auch so?
Ich würde sagen, es ist zum Teil so, weil die Kinder dann versuchen, die Erwachsenen zu kompensieren. Also sie, ob das jetzt gerade mit dem Wort Schuld richtig ist, ein Stück weit schon, weil wenn dann die Mami viel traurig ist und, oder der Papi und viel geweint wird, wenn man dann nicht ins Gespräch geht mit dem Kind und sagt, es ist, weil ich gerade an deine Geschwisterli denke, ich bin nicht wegen dir traurig. Weil das Kind bezieht sich dann oft auf sich, ich bin ja schuld, weil ich habe jetzt irgendetwas gemacht und darum weint die Mama. Und wenn dann aber das als Tabu hat daheim in der Familie und nicht über den Tod redet und sagt, es ist eben wegen dem und dem, dann hat das Kind dieses Schuldgefühl.
Ich denke, es passiert vor allem dann auch noch eher auch über den Mechanismus, dass es die Eltern vor den eigenen Gefühlen möchte schützen.
Mögen Sie uns erzählen, was damals passiert ist, vor 6 Jahren, wo Ihre Tochter mit 10 ins Leben gekommen ist?
Ja, sicher. Jade ist mit knapp 10 Jahren bei ihrem geliebten Ross, das war ihre Leidenschaft, tödlich verunglückt. Das war ein wichtiger Ort für sie, ihr zweites Zuhause. Und das war ein Samstagnachmittag, ein Pfingstsamstag im Mai 2018, und sie ist dort auf der Weide gestanden. Es muss ganz eine friedliche Stimmung sein, und plötzlich ist gleich eine Unruhe gekommen und irgendein Pferd hat ausgeschlagen und es hat dann Jade getroffen in die Leber und die hat dann zerrissen und dort ist sie verstorben. Also sie ist noch ins Spital gekommen, man hat alles versucht, sie haben um ihr Leben gekämpft, aber sie hat leider nicht überlebt.
Wie kommt man aus dieser Hintersinnung heraus, dass man sich irgendwann einmal aufhört zu fragen, warum ist sie genau in dem Moment dort gestanden?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Das ist, und ich denke, da geht auch jeder bei uns in der Familie ganz anders um damit. Ich kann Ihnen nicht mehr genau sagen, wie ich dort daraus rausgekommen bin und ob ich überhaupt so klar einmal drinnen war, speziell in der Situation mit der Ross. Weil für mich war immer klar, ich hatte das vollste Vertrauen in den Ort, also immer noch nicht gehabt. Ich habe auch nie nach einem Schuldigen gesucht oder nach einer Schuldigen. Für mich war es mehr wieder der Sinn finden, zum Weitermachen. Aber nicht das Thema, ja, vielleicht verknüpfe ich es einfach auch nicht richtig. Ich bin da gar nie so fest drin gewesen oder so reingegangen. Ich habe mich, glaube ich, selber ein bisschen geschützt davor, dort reinzugehen.
Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt die Arbeit als Trauerbegleiterin auch viel zurückgeben kann, wenn man die Leute so unterstützen kann, wie man es sich natürlich selber auch gewünscht hat. Aber reißt das teilweise nicht auch alte Wunden auf?
Für mich gibt es keine alte Wunde. Das ist für mich eine Wunde, die ist immer präsent. Ich habe die Trauer immer bei mir. Ich vermisse meine Tochter Jade immer, jede Minute. Das ist für mich wie das, was mit mir immer mitgeht. Das ist ein Teil von mir. Und mit dem bin ich in jeder Situation drin. Ist das in der Trauerbegleitung? Ist das, wenn ich daheim bin, in irgendwelchen Aufgaben? Das ist allgegenwärtig. Das ist nicht irgendwie etwas, das irgendwann abgeschlossen ist, sondern das wird mich den Rest von meinem Leben weiterhin begleiten. Und die Begleitungen, die ich jetzt machen darf, das ist ein Teil von dem Sinn, den ich ja auch wieder gefunden habe auf diesem Weg.
Das heisst, es ist eigentlich der Ursprung von, und damit sind wir bei eurer Organisation auch, Seelentrösterli, das ist eng miteinander verknüpft. Also ohne das Erlebnis würde es die Organisation so nicht geben.
Ja, ziemlich sicher, ja. Ja, genau.
Dann sagen Sie doch vielleicht noch kurz etwas zu dieser Organisation. Wie funktioniert die und wie finanziert sich die und wie ist sie organisiert?
Petra Wogga und ich, wir haben die zusammen gegründet und wir sind zwar zu zweit unterwegs, aber gleich immer so als eins. In Familie gehen wir meistens zusammen rein, machen aber auch beide Einzelbegleitungen, können uns dort wirklich sehr gut drinnen ergänzen. Wir setzen uns auch sehr dafür ein, Aufklärungsarbeit zu machen, auch in Schulen oder anderen Institutionen. Das ist uns auch ganz ein wichtiges Herzensanliegen. Ja, und damit es auch finanziert werden kann, sind wir dann irgendwann auch an den Punkt gekommen, wo wir wie gemerkt haben, wir wollen einen Verein gründen, damit wir wirklich die Möglichkeit für alle Familien können anbieten können, das so zu finanzieren über Spendengelder. Da sind wir sehr darauf angewiesen, dass wir Spendengelder reinholen über einen Verein Trauerbegleitung Seelentrösterli.
Wenn jetzt jemand zuhört, der gerade einen Verlust erlitten hat, was können Sie denen mit auf den Weg geben?
Mutig sein, jemanden zu fragen, hilfst du mir, dort anzurufen? Weil das kostet Kraft, zuzugeben, dass man Hilfe braucht. Was wir oftmals hören, ist, ja, was wenn der denn mir helfe, ich muss es ja sowieso alleinig tragen. Und im Anschluss sagt man dann zu uns, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mich schon vorher gemeldet. Und im Akuten ist es so, dass die Kraft oftmals fehlt, dass es wichtig wäre, Angehörige oder Verwandte, Bekannte, wo das wissen, dass ein Verlust da ist, sagen, ich habe von der Seelentrösterli gehört oder jeder andere Institution, die sicher auch gut ist, wo dann sagt, jetzt rufen wir gemeinsam dort an, wir machen einen Termin, ich begleite dich das erste Mal dorthin, du brauchst keine Angst haben. Oder bei uns ist es auch so, dass wir heimkommen oder an Wohlfühlort, an gewünschten Wohlfühlort, ja, den Mut zu haben und das Bedürfnis äußern, dass Hilfe angefordert wird.
Wer kann sich denn bei Ihnen melden?
Alle. Alle dürfen sich melden. Das können die Betroffenen direkt sein, das können Schulen sein, Kitas, Kindergarten, die Unterstützung brauchen. Das können auch Angehörige, Bekannte sein, die für jemanden anrufen. entweder sei es für selber zu erfahren, wie können wir den Menschen begegnen, die den Verlust erlitten haben, oder für die Betroffenen, wie einmal einen Termin zu vereinbaren, weil Betroffene oft einfach auch Kraft nicht haben, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen oder eine E-Mail zu schreiben oder einfach den Kontakt überhaupt aufzubauen. Also das darf auch, spielt gar keine Rolle, über welchen Weg.
Oder auch Erwachsene, die jetzt heute erwachsen sind, aber als Kind einen Verlust erlitten haben und dort nicht die Möglichkeit hatten zu trauern. Auch für die Art von Trauer gibt es Rituale und Möglichkeiten, im Erwachsenenalter dort nun mal einzutauchen und Trost zu finden, Trauerverarbeitung und Friede zu finden für die Situation, wo man drin war.
Okay, dann ganz einfach, google Seelentrösterli und dann stoßt man auf euch. Wir hoffen, dass wir die einen oder der andere haben können dazu ermutigen, sich dann auch bei euch zu melden, wenn das Bedürfnis da ist. Vielen herzlichen Dank, Dominik Dreier und Petra Wogga, und vielen Dank, Raffaella Portmann von der Basler Zeitung. Das war «Los einmal», der Podcast von der Basler Zeitung. Jeden zweiten Sonntag, immer neu auf batz.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat es gefreut, dass ihr dabei gewesen. Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu «Los einmal» via E-Mail an podcast@batz.ch. Wir freuen uns auf übernächste Woche. Bis dann allerseits viel Freude und eine gute Zeit.